Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GRID Design als Podcast. In der heutigen Folge steht GRID für G.
G wie GestalterInnen.
Okay. R für?
Für Relevanz.
Relevanz ist immer wichtig. I für?
Interdisziplinär.
Auch ein Lieblingswort.
Und von
D
uns?
Und D für?
D wie Dropping.
Ah, und das führt schon über. In der heutigen Folge geht es um Name-Dropping, welche Names you should know. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß bei
GRID
Design als Podcast.
Oh, das war synchron. Super.
Super.
So, läuft. Hallo. Läuft, hallo.
Ja, hallo.
Endlich die 1, 2, 3, 4, 5. Folge des Podcasts.
Ja, oder die zweite Folge der zweiten Serie.
In dieser Staffel.
In dieser Staffel. Genau, man muss ja in Staffeln denken.
Schönen guten Tag, guten Abend, hallo, guten Morgen, je nachdem, wann ihr das hört. Ich bin Rüdiger Quass von da.
Mein Name ist Ralf Beuker.
Und heute wollen wir
erstmal Danke sagen.
Erstmal Danke sagen.
Genau, Danke sagen schadet nie, auch wenn man niemanden potenziell erstmal hat. Aber wir haben doch zwei Personen identifiziert.
Drei? Oder drei?
Das sind drei in der Summe, ja, dann, genau. Denen wir danken können. Das erste ist, nachdem ich schon zweimal kläglich dieses Ganze geschnitten habe, hat sich in unserer Tutorien Miriam Klauke bereit erklärt, das zu schneiden und hat das in einer Windeseile hinbekommen. Also der letzte Podcast lebte auch technisch unter anderem davon, dass das so toll gemacht
wurde. Hatte endlich auch mal technische Qualität.
Genau, und das Ganze in Bologna geschnitten. Vielleicht klingt das dann auch noch. So wie dieser Podcast.
In Bologna geschnitten und aufgenommen in Köln. Das
Richtig.
Ist der nächste Dank an Niklas und David von den Dudes, dass wir hier so im Dudes Studio sitzen dürfen.
Ja, wir sind haben jetzt
das
eigentlich
weihevolle Schild über uns hängen. Und dafür auch nochmal Danke an Niklas und David.
Genau, und natürlich, die freuen sich immer drüber, wenn ihr rüberschaut zu den Dudes in dem Podcast, den abonniert und so weiter. Ich glaube, das haben die uns irgendwann mal mit auf den Weg gegeben. Und natürlich unseren Podcast weiterempfehlen.
Genau.
GRID Design als Podcast. Genau. Wir haben ja immer so Themen, die wir uns setzen wollen.
Oder Gesetz bekommen.
Oder Gesetz bekommen. Da hatten wir ja gefragt, was interessiert denn die ein Großteil unserer Zielgruppe, nämlich Designstudierende. Und was kam dabei raus? Was wollten die wissen?
Name-Dropping. Welche Designer sollte man eigentlich kennen?
So, und Name-Dropping hat mich natürlich als Klugscheißer vom Dienst in diesem Podcast dazu veranlasst, nochmal zu gucken, was ist das eigentlich mit dem Name-Dropping? Denn Name-Dropping ist eine schwierige Sache, die dann auch...
Ist nur eine schwierige Sache, wenn man selbst nicht genannt wird.
Weil Name-Dropping funktioniert in der positiven Wahrnehmung für Zuhörende natürlich nur so, wenn man darüber über eigene Defizite nicht hinwegtäuschen will oder sich mit den anderen nicht selber überhöhen will. In der Regel führt das dazu, wenn man zu exzessiv name-droppt. Darum habe ich mir überlegt, der quasi die Geschwistertheorie zum Name-Dropping ist der Cheerleader-Effekt. Das heißt,
Cheerleader-Effekt.
Hast du noch nie gehört?
Nee, noch nie.
Das kommt aus der Attraktivitätsforschung. Das heißt, wenn du dich...
Jetzt weiß ich, warum ich das noch nie gehört habe.
Ja, siehst du? Genau. Also Attraktivitätsforschung und keine Sorge, es dauert jetzt nur 5 Minuten Einstieg. Nein, ich versuche...
Soll ich dir was mitbringen? Ich gehe dann schon mal was zu trinken. Geh
schon mal hoch. Ich rede dann hier weiter. Nein, es geht darum, dass man im Verband, also in mehreren, in Gruppen, wirken wir Menschen attraktiver auf andere. Und das heißt... Ich habe mir überlegt, oder wir haben uns überlegt, wir stellen uns mal zusammen
im Halbkreis auf.
Im Halbkreis auf mit so tollen Designernamen, mit so tollen Persönlichkeiten und wir hoffen natürlich für uns, dass wir dadurch irgendwie attraktiver rüberkommen. Nein, wir versuchen heute mal in diesem Podcast so ein paar Namen zu nennen, um die dann vielleicht in so einer Gruppe so als Cheerleader so auftreten zu lassen.
Ah, verstehe.
Daher kommt das nämlich.
Okay.
Aber... Ich schwenke wieder zurück zum Name-Dropping. Ja. Gibt ein paar Regeln, die man dabei beachten muss. Elegant vorgehen, also ganz indirekte Selbstdarstellung zu nutzen.
Mhm.
Darum frage ich dich jetzt mal ganz offensiv. Namen, die du so gerne droppst. Ja. Designerinnen, Designer, die dich interessieren, die du spannend findest. Ja.
Soll ich jetzt direkt antworten?
Hau raus.
Ist immer schwierig. Man hat ja oft die Situation, dass man irgendwie das Gefühl hat, in dem Augenblick muss man jetzt irgendwas sagen. Ich bin immer froh, dass das oft passiert in der Situation, wo man Bezug zu dem Gespräch nehmen kann, in dem man gerade steckt.
Mhm.
Weil ich glaube, Name-Dropping einfach nur um Namen zu droppen, ist schwierig.
Genau, darum soll man elegant vorgehen.
Okay.
Und man soll sich eine bekannte, sichere Person aussuchen. Also das muss der Name muss sitzen und das darf nicht dazu führen.
Gut. Aber trotzdem ist ja der erste Show-Effekt, ist ja, dass man immer viele nennt, weil dann glaubt die andere Seite immer, boah, der kennt aber viele.
Genau.
Also dann, und dann sind das natürlich immer auch so die üblichen, die man so nennt. Das
gut, dann nehmen wir ein paar übliche.
Ja. Kurt Weidemann, Stefan Sargmeister. Ich will gar nicht zu den Einzelnen was sagen, die kann man auch googeln.
Schreiben wir, ich glaube, wir schreiben die diesmal in die Shownotes.
Und das können wir auch machen.
Damit ihr nicht mitschreiben
da
müsst
wird,
jetzt.
Da wird das aber machen dann wir. Doch nochmal deutlich mehr. David Carson, Willi Fleckhaus, Adrian Frutiger oder Adrian Frutiger, weil er ja ein Schweizer war.
Ein Schweizer,
da muss man den Namen vielleicht auch langsamer sprechen. Ja. Saul Bass, Ortel Eicher, Debbie Millman, Muriel Cooper, Saipi Parnelles, Jessica Walsh, übrigens sehr verehrt von meinem jungen Partner Jakob Schneider, Geschäftspartner, ist aber auch eine fantastische Designerin. Susan Kerr, muss man so sagen. April Grayman, Mirko Borsche, Marie Lombardo. Das sind schon mal so Namen, die einem relativ schnell über die Lippen kommen, weil die natürlich, ja, so sag ich mal, irgendwie immer so präsent sind überall. So dass man das Gefühl hat, überall die Zeit, die hat man irgendwo schon mal gehört, da hat man schon mal angedeutet bekommen oder sonst was. So, das ist so der erste Reflex, den man immer so raushaut.
Ne? Okay.
Dann gibt es dann nochmal die Möglichkeit, wenn man Name-Dropping macht, auch nochmal Bezüge zu nehmen. Entweder zum Beispiel auf Ereignisse gerade.
Hast du denn zu den genannten, gibt es da irgendwie ein Ereignis oder einen persönlichen Bezug?
Ja, zu denen jetzt sicherlich zu dem einen oder anderen schon, weil man natürlich entweder selber in der Zeit studiert hat, als die eine Relevanz hatten.
Das ist zum Beispiel Willi Fleckhaus.
David Carson sicherlich so in meinen
Ärzten. Wodurch bekannt? Also jetzt nur für die Zuhörenden, die ihn vielleicht noch nicht gehört haben.
Genau, ich tue immer so, als müsste man die kennen. Ne? Das ist schlimm.
Manchmal ja, aber das tut man ja. Aber vielleicht kannst du ja so ein paar Sachen für die Zuhörenden einfach nennen. Willi Fleckhaus, wo? Surkamp, oder?
Vielleicht noch nicht das offensichtlich. Ja, die sich für Medien interessieren, natürlich Twen. Das ist die große Jugendzeitschrift der 50, 60er und Anfang der 70er Jahre.
Unsere Zuhörenden haben da sicherlich einen Bezug zu den 50er Jahren.
Ich wollte gerade den Bezug herstellen zu jeder Generation, die tatsächlich ihr Magazin hatte. Das war die darauf folgende Generation, hatte damals Tempo und dann die folgende Generation Neon. Also eigentlich das Neon der 50er, 60er Jahre. Okay. So, ja. Das war Twen. Und natürlich, wenn man heute in die Thalia-Buchhandlung geht, ist jetzt nur ein Beispiel, es gibt noch Hugendubbel und andere, da kommt man natürlich immer in die Taschenbuchabteilung, kommt natürlich unwillkürlich zu den Surkamp-Taschenbüchern, wenn man diesen herrlichen Regenbogen sieht. Das ist in den 50er Jahren bereits von Willi Fleckhaus entwickelt worden. Typografisch, gestalterisch wird das immer noch so umgesetzt und hat eben, finde ich, heute immer noch so seine Relevanz. Und
okay, von den anderen Namen? Pick dir mal einen raus und nenn so die erste Assoziation, die wichtig wäre.
Ortel Eicher, Olympische Spiele 1972, okay, Corporate Design, Piktogramme. Der Mann, der Piktogramme, glaube ich, also ich würde behaupten, er war der Erste, der Piktogramme so eingesetzt hat, dass sie über die Kulturen hinweg und ohne Unterzeilen funktioniert haben.
Und auch noch heute eigentlich maßgeblich der Maßstab eigentlich für Piktogramme sind.
Absolut.
Oder?
Genau. Oder dann Designer, zu denen man vielleicht gar nicht so einen direkten Bezug hat, die man im Laufe seines Lebens wahrgenommen hat, wie Saul Bass, der eben nicht nur Designer war und Grafikdesigner, also Illustrator, sondern vielleicht auch fürs Bewegtbild durchaus relevant war. Saul Bass, okay. Der hat viele Filmvorspänne und Filmteile gemacht, wie zum Beispiel, wird auch keiner kennen, aber trotzdem sage ich es mal, Der Mann mit dem goldenen Arm, ein Film mit Frank Sinatra aus den frühen 60er Jahren.
Wahnsinn.
Den gesamten Filmvorspann gemacht und illustriert.
Okay, also,
fantastischer Designer.
Anderer Name, ganz schnelle Assoziation.
Stefan Sargmeister, durchaus einer, der kontrovers diskutiert wird, der auch sicherlich ein...
Wofür bekannt?
Wofür bekannt? Ich kann sagen, wofür bekannt geworden, auf jeden Fall. Ein Plakat gemacht für eine Veranstaltung, wo er sich die gesamte Typografie in seinen Oberkörper geritzt hat. Mich würde interessieren, ob die Typografie noch vorhanden ist, ob die Narben hinterlassen hat, aber leider... kann ich dazu gerade nichts sagen, weil ich ihn leider nie persönlich kennengelernt habe, aber ich würde ihn das gern mal fragen. Also sicherlich kann man zu jedem von denen was sagen. Vielleicht nochmal Mario Lombardo, der lange, lange Jahre auch wunderbare Zeitschriften gemacht hat, sich dann aber, ich glaube, mittlerweile vor 4, 5 Jahren so ein bisschen aus dem Geschäft zurückgezogen hat, seine Agentur zugemacht hat, in Berlin einen Laden hat und Duftkerzen und Duftwasser verkauft, die er selbst entwickelt hat in der Provence mit einem Parfümeur.
Wow.
Ja, ist eigentlich ganz schön und macht jetzt so wieder die ersten kleineren grafischen Sachen. Also so langsam kommt er auch wieder da an, wo er mal losgelassen hat.
Ich kann sogar was zu David Carson sagen. In den 90ern, toll, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber David Carson in den 90ern habe ich mich für Surfen interessiert und auf einmal, Und auf einmal war da so jemand, der das mit Design kombiniert hat. Und
ja.
Oder?
Ja,
und ganz kurz.
Kurz,
genau. Und ganz wild zusammen Typo, Bilder, eigentlich alles gemixt und gematcht hat, dass man den Eindruck hatte, die Gestaltung, die hat er mit aufs Surfboard genommen. Da ist einmal 50 Liter Wasser drüber gelaufen und dann ist er wieder damit rausgekommen. Also
ja, also David Carson war schon, ja, boah, den zu bewerten ist halt schwierig, finde ich, auch heute noch für mich. Also wir sind schon mal rumgelaufen als junge DesignerInnen und wollten eigentlich alles, was wir machen, so machen, wie David Carson es gemacht hat, haben aber gar nicht verstanden, was er da gemacht hat. Und dementsprechend, sage ich mal, ist vieles, vieles von dem, was ich in der Zeit versucht habe zu kopieren, relativ blind und wirkungslos gewesen.
Ich habe damals zu der Zeit mit einer Gestalterin zusammen, haben wir versucht, eine Webseite für einen Lehrstuhl für Personalmanagement im Stil von David Carson zu gestalten.
Ja, ja. Ich habe damals auch bei einem wunderschönen Wirtschaftsmagazin gearbeitet und habe gedacht, ich kann Ray Gun 2 machen. Aber
ja, genau. War nicht Emigre auch so eine Zeitschrift?
Aber nicht von ihm, nicht von ihm. Er hat tatsächlich sehr viele Surfer-Magazine gemacht, die allerdings tatsächlich immer nur ein halbes Jahr oder so existiert haben. Ray Gun war das einzige Magazin, was länger Bestand hatte.
Und diese Emigre, wo kommt die nochmal her?
Die kommt eigentlich über Neville Brody, den ich noch vergessen habe zu nennen.
Ah, Neville Brody.
Und das als Schriftschmiede in den Ende 70er, Anfang 80er Jahren. Das war eigentlich ein Fonds. Factory sozusagen. Sind viele Schriften entstanden in der Zeit. Auch durch Neville Brody, aber auch andere Designer.
Okay.
Innen. Also jetzt kann man unendlich so lange weiterreden über jeden Einzelnen. Man hat schon zu manchen so einen Bezug. Ich habe Otto Eicher kennengelernt auf einem Kongress in Paris von der Allianz Graphique Internationale. Ich hoffe, ich habe das richtig betont jetzt.
Also ich fand es gut.
Ja, ne?
Ja.
Ja. Ich habe ja mal Französisch gehabt in der Schule, zwei Jahre lang. Aber es war ein Kongress in Paris, wo wir damals mit der Hochschule auch waren.
Du noch als Student?
Ich noch als junger Student, viertes Semester. War ein Erlebnis, mit ihm zu arbeiten, weil er schon tatsächlich auch ein ziemlicher, also er war kein demokratischer Gestalter, sagen wir mal so. Also der hat von demokratischer Gestaltung relativ wenig gehalten. So habe ich ihn jedenfalls erlebt. Aber das war für einen Studierenden schon damals nicht ganz leicht, damit umzugehen.
Was meinst du mit demokratischer Gestaltung in Bezug auf Otto Eicher?
Ja, also der hat eigentlich nichts akzeptiert, was anders aussah als das, was er sich vorgestellt hat. Das heißt, wenn man ein bisschen versucht hat, das zu interpretieren oder das aufzunehmen und daraus was zu machen, da war er jetzt nicht der Freund davon.
Okay, also das heißt, wenn man bei Otto Eicher studiert hat, kam kleiner Otto Eicher raus.
Ja, also ich habe ja nicht bei ihm studiert, ich habe nur einen Workshop bei ihm gemacht, aber war halt schon schwierig, sag ich mal, das so für sich zu adaptieren und einzusehen, warum das jetzt so der Weg ist, den man da gehen müsste.
Weil mir ist gerade eingefallen, warum ich dich das gefragt habe. Ist ja immer schön, wenn man rückblickend, wenn einem einfällt, warum man was gefragt hat oder so. Weil Sinn und Zweck von so einem Name-Dropping oder so eine Cheerleader-Reihe von tollen Gestalterinnen und Gestaltern aufzuziehen, ist natürlich zu fragen, warum nennt man die? Und da ist natürlich eine Frage, wie die einen vielleicht weitergebracht haben oder zum Denken auch angeregt haben.
Ja.
Und vielleicht die zweite, die wir versuchen, in unserem losen Reigen von Design-Cheerleadern, was man von der Art zu gestalten, mitnehmen könnte. Weil, wie schon gesagt, wir wollen ja auch für den Design-Nachwuchs da nochmal so ein paar Hinweise geben.
Sag mal, ich habe jetzt erstmal eine Liste runtergerasselt, wo man sagen kann, der eine oder andere, den habe ich dann mal gefunden, weil ich halt einen Film gesehen habe und den Vorspann so toll fand, dass ich wissen wollte, von wem ist der. So habe ich Saul Bass für mich entdeckt.
Könnte man pragmatisch auch heute nochmal machen, sich einfach mal Filme, auch wenn bei Netflix das immer zum Beispiel ja ausgeblendet wird und das Fenster klein gemacht wird. Ich mache das Fenster dann immer groß bei den Abspenden von Serien oder Filmen, die ich gut finde. Und dann warte ich mal bis zum Schluss. Und da gibt es dann so Namen.
Ja, oftmals findet man das. Ich weiß nicht, wer ihn kennt, diesen wunderbaren Film 7 mit Brad Pitt.
Mhm.
Ich war damals geflasht von den ersten 5 Minuten, nämlich dem Vorspann in dem Film. Ich habe von dem Film selber gar nichts mehr mitgekriegt, weil ich einfach den Vorspann sensationell geschnitten, die Musik von Nine Inch Nails toll fand. und habe gedacht, ah, möchtest du auch gerne. Also ich habe nur nie rausbekommen, wer den tatsächlich dann gemacht hat.
Also könnte man als Forschungsstrategie, kann man das mal machen. Als Forschungsstrategie, ne? Kann man das mal machen. Sich die Vorspende und die Nachspende anschauen und mal selber für sich recherchieren, wer hat die gemacht und stößt da vielleicht auf Namen, die wir hier gar nicht nennen können, weil wir gar nicht so viele, uns auf so viele Filme beziehen können.
Nee, sind ja nicht nur Filme, also sind ja unterschiedliche Dinge, die man vielleicht für sich entdeckt. Saipi Pinellas, auf die kommt man jetzt nicht so zwangsläufig, ist halt eine Art Direktorin amerikanischer Magazine, die, sage ich mal, auch in einer Zeit ihre Tätigkeit vorgenommen hat, wo glaube ich, dass noch nicht so gehandelt wurde. Wer macht die eigentlich? Mhm. Ne? Also wir müssen ja sagen, dass wir mittlerweile in einem Jahrtausend, im 21. Jahrhundert leben, wo Designer schon auch mehr Relevanz bekommen haben durch die Nennung als vielleicht noch vor 60, 70, 80, 90 Jahren.
Okay, ja, das stimmt.
Das muss man sagen, hat natürlich jetzt, warum das auch immer so ist, aber Designer haben einfach mehr Öffentlichkeit.
Ende der 90er Jahre war ich zum ersten Mal in Los Angeles, in Pasadena, am Art Center College. Und da war eine tolle Design-Management-Konferenz. Und da hat einer, ich habe den Namen vergessen, einen Vortrag.
Die kenne ich auch.
Genau, ein Designer, beziehungsweise ein sehr junger Designer noch, der hat sich mit einem Studio selbstständig gemacht und der hat die Vorspende, also der hat für die irresten Filme in den 90ern hat er die Vorspende gestaltet. Also sehr grafisch, sehr schwarz-weiß. Und
das war ja auch in der Zeit, wo es schon 80er, 90er Jahre, da wurde es ja schon für unseren Berufstand ein bisschen lauter, war, muss man
ja,
sagen.
Ja, der war auch.
Aber wo du das gerade sagst, da sind wir, wenn wir beim Name-Dropping sind, wir müssen ja nicht nur über die eine Liste, die man so runterrasselt, sprechen, aber du sprichst von einer Ausstellung. Hier tatsächlich ein Ausstellungstipp, einen aktuellen Ausstellungstipp, nämlich in München gibt es die Ausstellung über Paula Scheer.
Wo wir gerade über Paula Scheer sprechen. Hier haben wir noch ein Zitat von Gabriele Günder, Chefredakteurin der Page.
Welchen Designer bzw. welche Designerin man unbedingt kennen sollte, sich unbedingt anschauen sollte? Nun, die Frage ist heute gar nicht so leicht zu beantworten. Es gibt einfach zu viele großartige Gestalter und Gestalterinnen. Darum hier vielleicht ein ganz praktischer Tipp. Schaut euch die Arbeiten von Paula Scheer an. Sie hat gerade ihre erste Einzelausstellung in Deutschland, in München, in der Neuen Sammlung. Paula Scheer ist Pentagram-Partnerin und Grafikdesignerin. Sie hat eine faszinierende, begehbare Ausstellung geschaffen, inspiriert von 5 Jahrzehnten ihrer Arbeit, mit Plattencovern, Corporate Identities und Grafiksystemen. Die Ausstellung trägt den Titel Type is Image. Ich werde sie mir Ende August ansehen. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja dort.
Also ich habe sie leider noch nicht gesehen. Bisher habe ich leider nur davon gelesen.
Was will die aber? Davon gelesen?
Nur Gutes. Ist natürlich eine Designerin, von der ich schon länger gehört habe. Die ist seit 91 Partnerin von Pentagram. Und ich weiß nicht, wir Designer suchen ja immer oder haben auch eine hohe Affinität zur bildenden Kunst. Und sie ist eine der Designerinnen, die wirklich Popkultur und bildende Kunst ganz gut miteinander verbunden hat. Also wie ich finde, sehr intelligent. Und die Sachen, die ich von ihr kenne, die ich jetzt auch gar nicht im Einzelnen beschreiben möchte, weil das bringt jetzt nichts im Podcast, Grafikdesign zu beschreiben.
Doch, also das ist die ganz hohe Kunst des Audiovisual, des Auditiven, also Bilder im Kopf zu erzeugen. Nein, gibt's denn was an ihrer gestalterischen Handschrift, was du, weil wir hatten ja gesagt, der zweite Aspekt ist, was könnte ich von der Art zu denken und zu gestalten lernen?
Das ist das, was ich eigentlich gerade gesagt habe. Also sie schafft es wirklich, eine Art von Verbindung herzustellen zu dem, dass man immer das Gefühl hat, es geht über den, nicht nur über den grafischen Wert oder gestalterischen, ästhetischen Wert, sondern es hat eben fast einen künstlerischen Wert ihrer Arbeit, weil sie wirklich eine gute Verbindung dieser beiden Sachen hinzubekommen, ohne dass man das Gefühl hat, es ist so Bildungsbürgertum, trifft Andy Warhol oder so, sondern es sind wirklich intelligente, klare, kommunikative Arbeiten. Okay. Anders könnte ich es jetzt gar nicht beschreiben.
Und künstlerisch heißt in dem
Aber künstlerisch Fall bedeutet, ist, dass sie eben tatsächlich nicht nur in dem üblichen Rahmen ausgestellt wird, sondern tatsächlich sowas wie der Centre Georges Pompidou in Paris oder das Albert Museum in London oder die Museum für Gestaltung in Zürich eben ihre Arbeiten eben auch ausstellt und das in ständigen Sammlungen. Also die ist schon sichtbar.
Okay, aber damit muss es ja und unterscheidet sich ja vielleicht vom reinen Design, dass es sich jetzt erstmal auch gar nicht erklären muss, sondern erstmal als ein Statement dasteht.
Genau, so würde ich es gerne stehen lassen. Ja.
Okay, dann werde ich auch nicht mehr dumm investigativ weiter bohren.
Bringst mich in Erklärungsnotstand. Hey.
Nee, gar nicht, weil wir können jetzt elegant zum nächsten Namen überleiten. Hast du noch einen für uns?
Ja, da weiß man gar nicht, wie man vielleicht auch viele Namen, also das erstmal viele Namen, aber man weiß immer gar nicht so genau, ob man die nicht besser auch in eine Reihenfolge bringt, um auch mal vielleicht zu dokumentieren, dass das Name-Dropping, das hatten wir eingangs gesagt, also was habe ich eigentlich davon, wenn ich mir die Arbeit eines Designers anschaue? Ich kann im schlimmsten Fall kann ich mal sagen, gefällt mir nicht. Mhm. So, damit habe ich es kategorisiert. Aber ich kann versuchen auch herauszukriegen, in welchem Kontext er was gemacht hat und versuchen für mich eine Art zu denken daraus zu ziehen, die mich vielleicht einen Schritt weiterbringt oder...
Das erfordert aber auf der anderen Seite, also wenn ich ja Designstudierende denke oder aber auch an, Nachfrage von Designdienstleistungen, da vielleicht auch nochmal qualifizierter nachzuhaken und zu fragen, in welchem Kontext ist etwas entstanden und warum oder woraus erklärt sich eine gewisse Stilistik?
Mhm. Wird das genügend gemacht? Ich weiß gar nicht, ob man sowas bewerten kann, während Dinge gemacht werden oder ob man die später bewerten kann. Wenn ich noch eine Designerin nennen möchte, dann ist es vielleicht Jacqueline Casey, die Leiter.
Das war jetzt die Antwort auf die Frage, die ich gar nicht gestellt habe.
Genau.
Aber das finde ich super.
War doch intelligent gemacht.
Total. Ich habe es auch gerade noch gemerkt. Ich komme mal drauf zurück. Keine Sorge.
Ich komme auf deine Frage noch zurück.
Okay.
Nein, Jacqueline Casey, 92 leider schon verstorben, die eigentlich mit Muriel Cooper gearbeitet hat am MIT. Mhm. Das MIT ist jetzt vielleicht nicht bekannt geworden dadurch, dass es jetzt nur Design gemacht hat, aber es wurde ja auch Kommunikation für das MIT gemacht.
Massachusetts Institute of Technology, das für alle Unbeteiligten.
Genau, und da gibt es ein MIT-Publikationsbüro, in dem Muriel Cooper eben tatsächlich gearbeitet hat und auch eine Weile Jacqueline Casey.
Ach, nach der ist auch ein Design Management Award, fällt mir jetzt gerade ein, benannt. Okay, gut, aber... Nur für diejenigen, die das nochmal weiterverfolgen wollen.
Jacqueline Casey war eine junge Designerin, die sich sehr hat beeindrucken lassen von Designern, die ich gerade vielleicht gleich noch nennen werde, nämlich von Karl Gerstner und von Josef Müller-Brockmann, also Schweizer Designer. Mhm. So, und die hat tatsächlich damals in Amerika, sag ich mal, das Raster und diese Designphilosophie des Rasters tatsächlich mitgebracht und eingeführt. Und das hat die Arbeiten gerade von Jacqueline Casey und Muriel Cooper extrem durchaus so beeinflusst, dass die Verwendung dieser Proportionen, die da entstanden sind oder die sie entwickelt haben, ganze Publikationsreihen heute zu nützlichen Instrumenten gemacht hat. Und damit auch das Image des MIT tatsächlich mitentwickelt und mit nach außen transportiert haben.
Darf ich jetzt nochmal fragen, auch auf die Gefahren hier in unserem eigenen Podcast nicht aufmerksam genug gelauscht zu haben.
Ha.
Also Jacqueline Casey, Muriel Cooper beziehen sich auf Müller, Brockmann und Gerstner? Oder
exakt,
wie war
exakt.
Das?
So meine ich es hoffentlich gesagt
ja,
zu
aber
haben.
Ich bin ja manchmal
unaufmerksam.
Unaufmerksam, genau. In diesem Studio mit weißen Wänden.
Mit weißen Wänden.
Kann man sich ja manchmal ablenken.
Genau. Nein, sie hat tatsächlich die Einflüsse mitgebracht, wovon Muriel Cooper eben auch gesagt hat, dass sie sich davon hat sehr beeindrucken und beeinflussen lassen. Und wie gesagt, die Dinge, die dort entstanden sind, sind schon extrem eigenständig. Man sieht die Verwandtschaft zu dieser Schweizer Denke und zu dieser Schweizer Designphilosophie.
Gerade Josef Müller-Brockmann war Schweizer.
Der steht eigentlich für den Swiss Style, wenn man das so sagen will. Für den Swiss Style der Nachkriegsjahre, muss man natürlich sagen. Ne?
Aber wir wollen uns auf die Frau konzentrieren.
Wir können eigentlich tatsächlich beiden eingehen, tatsächlich einen Schritt weiter, dann vielleicht schon sogar zu Müller-Brockmann springen. Das verbindet mich mit ihm. Jetzt ein kleines Geheimnis. Müller-Brockmann war Schaufenstergestalter.
Stimmt, das war ja in deinem allerersten
in meinem Vorleben. Allerersten Leben.
Zwischen mal Polsum und Herten.
Und Wanne-Eickel.
Und Wanne-Eickel.
Gab es eine Zeit.
Energiedreieck.
Gab es eine Zeit, in der ich tatsächlich Schaufenstergestalter war. Das verbindet mich mit Josef Müller-Brockmann, der tatsächlich sich auch als Schaufenstergestalter betätigt hat.
Aber auch
Illustrator und Grafikdesigner.
Okay, dennoch aber jetzt mal investigativ nachgefragt. Schaufenstergestalter in deiner Zeit, hast du da schon grafisch gearbeitet oder objekthaft?
Also eigentlich natürlich immer dreidimensional zu denken, weil du bist ja in einem Raum.
Genau.
Also man musste sich schon mit Raumgestaltung auch befassen. Allerdings war die relativ vorgegeben, weil man natürlich Waren präsentieren musste. Aber wir haben grafisch gedacht, weil wir viele Dinge von denen, die wir damals vor Ort gemacht haben, tatsächlich in einer Siebdruckerei und in einer Schreinerei, also Teil meiner Ausbildung war Siebdruck.
Ja.
Ich musste 3 Monate in einer Siebdruckerei mitarbeiten.
Hast du noch Buchstaben gemalt?
Ah, na natürlich. So musste ich bei dem Siebdrucker, bei dem ich damals, dessen Name mir leider nicht mehr einfällt, aber musste ich tatsächlich wochenlang auch
so wie in dem Film über Gerhard Richter, der hat ja auch mal mit Buchstaben als Schilderplakatmaler angefangen.
Ja, so in, ja, tatsächlich so ein bisschen so, genau. Aber 3 Monate meiner Ausbildungszeit musste ich in der Siebdruckerei und 3 Monate musste ich in der Schreinerei verbringen. Und Holz und ich sind 2 unterschiedliche Dinge. Wir können gar nicht miteinander, habe ich da gemerkt.
Okay.
Aber es gehörte dazu. Und das verbindet mich mit jemandem wie Josef Müller-Brockmann. Finde ich manchmal ganz schön, dass man so ähnliche Wurzeln hat. Auch wenn er, sag ich mal, fürs Schweizer Design Dinge geschaffen hat, die ich fürs deutsche Design nicht mehr schaffen werde. Aber fand ich damals sehr bemerkenswert.
Okay, wie würdest du dennoch für diejenigen, die diesen Namen zum ersten Mal hören, gibt es da auch etwas Charakteristisches? Wie, ich meine, Schweiz, ja, aber trotzdem, wie würdest du ihn beschreiben?
Sachlich konstruktiv.
Okay, also das heißt also geometrische Formen, ja. Eindeutig abgegrenzte Farbflächen.
Klare Formen,
okay.
Ohne barocken Spielraum.
Ja.
Also alles das, was man heute, wenn man Instagram aufmacht, sieht, das ist nicht Müller-Brockmann.
Okay, 4 serifenlose Schriften.
Ja, das liegt, glaube ich, im Wesen des Schweizers, dass er das nicht okay. So nutzt.
Kennst du einen Schriftdesigner in der Schweiz, der für eine üppige Schriftsprache?
Wüsste ich jetzt tatsächlich spontan nicht.
Okay. Wäre vielleicht mal was fürs nächste Mal. Wir notieren das.
Wir notieren das.
Schweizer, die irre Schriften gestaltet haben.
Aber wir können ja mal weiter.
Genau, Karl Gerstner hattest du vorhin
Karl
genannt.
Karl Gerstner hatte ich mal genannt. Noch nicht, aber im Vorgespräch habe ich den genannt. Ja.
Nee, wir hatten ihn vorhin genannt im Zusammenhang mit Casey und Murray Cooper. Ich habe aufgepasst.
Und ich habe mir nicht zugehört.
Huh. Okay, also Karl Gerstner, welche Nationalität?
Ja, natürlich Schweizer.
Auch schon wieder Schweizer, ja. Sehr gut.
Aber Karl Gerstner, mit dem verbindet mich auch nichts Persönliches, muss ich sagen, aber trotzdem verbindet mich etwas mit ihm, weil Karl Gerstner, ich glaube 1959 eine Agentur gegründet hat, und zwar Gerstner und Kutter, die später mit Paul Gredinger zusammen zu GGK wurden. Und GGK war in den 70er und Anfang der 80er Jahre eigentlich die Agentur, für die man arbeiten wollte. In der Zeit habe ich, 79 habe ich angefangen zu studieren. Das Einzige, was man als junger Studierender machen wollte, war bei GGK arbeiten.
Okay.
Sensationelle Arbeiten, hochintelligent. Michael Schirner, einer der großen Gestalter und Kreativdirektoren dort, unglaubliche Sachen gemacht in der Zeit. Vielleicht schon mal gesehen, sie haben es als Großflächenplakat gemacht für IBM, für die, die es nicht wissen. Mhm. IBM hat mal Schreibmaschinen gebaut.
International Business Machines.
Und es gab ein Plakat, 18 Eintelbogen, also die großen, die so in der Gegend rumstehen. Da stand nur das Wort Schreibmaschine drauf in so einer American Typewriter. Mhm. Und das Wort IBM eben als Versalschrift. Einfach, klar, intelligent. Man musste gar kein Produkt zeigen. Fand ich damals sensationell. So, und alles, die haben viel gemacht in Schwarz-Weiß, sehr reduziert, aber eben auch brutal ehrlich und brutal klar in ihrer Kommunikation. So, und damals in meiner Düsseldorfer Zeit, die es nicht wissen, Düsseldorf ist auch so eine kleine japanische Enklave in Deutschland.
Die größte japanische Enklave.
Ja. Mhm. Und es gibt so eine kleine Straße in Düsseldorf, die ist die Klosterstraße, soweit ich mich erinnere. Da gibt es wahnsinnig viele Japaner. Unter anderem einen Sushi-Laden, Kikaku hieß der.
Kikaku.
Genau. Mhm. Und da waren mittags immer die ganzen GGK-Leute essen. Also hat man sich als junger Student schwarze Hose, schwarzen Rollkragenpullover, schwarze Schuhe damals, noch keine Sneakers, schwarze Schuhe angezogen. Mhm. Und dann ist man mittags da essen gegangen. Man hat sein ganzes BAföG zusammengekratzt und ist da essen gegangen, weil man mal eine halbe Stunde Teil von irgend sowas sein
Dieser
wollte.
Dieser Aura sein ja. wollte. Ja. Okay.
Ja, man verplaudert sich, aber eigentlich geht es um Karl Gerstner, der tatsächlich eigentlich der Taktgeber dieser Agentur war. Ich habe aber noch eine zweite, jetzt komme ich ins Plaudern.
Ja, bitte.
Ich habe noch eine zweite Gegebenheit mit ihm, und zwar nach seiner Agenturzeit. Er hat seine Anteile später verkauft und hat eben angefangen, auch Medien zu machen. Und der hat zum Beispiel für ein Wirtschaftsmagazin, für das ich mal Artdirektor war in Köln, nämlich das Wirtschaftsmagazin Kapital,
aha.
damals mit dem Herausgeber Johannes Groß, die sich in den Medien nicht so auskennen, der deutsche Wirtschaftsjournalist überhaupt, also der war der Prototyp des deutschen Wirtschaftsjournalisten, der hat Kapital mitgegründet. Johannes Groß hat ihn damals verpflichtet, allerdings nur für die Titelgeschichten. Und der ist dann einmal im Monat eingeflogen aus der Schweiz, stand vor leeren weißen Seiten mit einem Stift in der Hand und hat dann immer darauf geschrieben, Geld, wir machen was mit Geld. So, und alle standen ehrfurchtsvoll davor. Und
was war das so für ein Typ? War das ein typischer Schweizer, also die Entdeckung der Langsamkeit? Ach, oder Achtung, das war ein Stereotyp.
Nee, das war. Ich muss leider sagen, das sind vom Hörensagen Geschichten
tatsächlich, ja, ist egal.
Menschen bei Kapital, die mir das erzählt haben, dass ich leider nie das Glück hatte, ihn persönlich kennenzulernen. Aber um ihn herum war eine Aura. Es ging eigentlich um die Aura.
Okay.
Also alle wussten, was er bis dahin geleistet hat und was er für ein Typ war und wurde, wie gesagt, dafür bezahlt, um einfach seine Aura zu versprühen dort. So habe ich es damals vom Mythos her erlebt.
Okay.
Impulse, das Magazin, bei dem ich auch noch Artdirektor war, später.
Sehr schön.
Magazin-Dropping. Du hast gesagt, wir sollen uns in die Reihe stellen. Cheerleader.
Ja, natürlich. Ja, klar, das lässt uns sympathischer wirken.
Ach so, ja, ich hoffe, das kommt.
Das ist der Vorteil.
Ich hoffe, das kommt sympathisch rüber, weil tatsächlich Impulse, auch ein Wirtschaftsmagazin, was viele Studierende wahrscheinlich gar nicht interessieren würde. Für mich war es interessant, weil ich wusste, dass Karl Gerstner da mal dran gearbeitet hat. Dementsprechend, sage ich mal, fand ich das damals richtig cool.
Okay, vielleicht jetzt nochmal so als Seiteneinschub, nur für die jüngeren Zuhörenden dieses Podcasts. Es liegt in der Natur der Sache der damaligen Zeit, dass natürlich sehr viele Männernamen dort auftauchten, oder?
Ja, wir haben aber gleich noch.
Ja, ich weiß, da kommen wir nur dazu.
Aber wir haben auch schon eine Menge Frauennamen erwähnt.
Ich meinte das jetzt weniger rechtfertigend für uns, sondern einfach nur, wir haben ja vorhin gesprochen, man muss immer gucken, in welchem Kontext hat sich da vieles eingebettet.
Ja.
Und das war zu der Zeit aus heutiger Sicht leider so, aber es war so.
Aber die Frauen, die wir genannt haben, haben wir ja nicht genannt, um nur Frauen zu nennen.
Nein. Vielleicht das nur einfach nur nochmal zu einordnen kurz, weil natürlich jetzt noch ein paar andere Namen auch noch kommen, die zumindest jetzt für diesen kleinen Block, du hattest irgendwann mal Bob Gill genannt oder David Shrigley, Milton Glaser. Willst du dazu noch was sagen?
Ja.
Also keine Sorge mit dem Mitschreiben. Wir packen es in die Shownotes.
Vielleicht würde ich ganz gerne nochmal so zwei, drei ältere nennen wollen.
Bitte.
Das eine ist
Bitte.
Bob Gill, der tatsächlich...
Der nichts mit der Schrift Gill-Sans
nicht,
zu tun
nicht
hat.
Zu tun hat. Nein, der ist eigentlich Designer, Illustrator, Schreiber, Filmemacher, whatever. Der ist leider 2021 leider schon verstorben. Allerdings als 90-Jähriger hat er ein sehr erfülltes Leben
okay.
gehabt, glaube ich. Also der ist einer von
Was ist sein Style gewesen?
Ich glaube, ich bin auf ihn gestoßen, weil ich in meiner Entwicklung irgendwann mal über ihn gelesen habe, dass es für ihn immer darum ging, eine Botschaft zu vermitteln und nicht darum, dem Kunden eine moderne Ästhetik aufzudrängen.
Mhm.
Also der war so der Erste, der mich tatsächlich auch in meiner Studienzeit darauf gestoßen hat, dass es nicht darum geht, dass ich mich verwirkliche, sondern dass es eigentlich darum geht, jemandem ein Bild zu geben. So, und je mehr mich ihn... Mhm. Mich,
eine gedankliche Bühne.
Ja, genau.
Mhm.
Genau.
Ja.
Je mehr ich mich mit ihm beschäftigt habe, ich ihn auch immer interessanter und lustiger und witziger fand, der eben tatsächlich mal eine Agentur gegründet hat, die hieß Fletcher Forbes Gill.
Okay, er so dann, heißen eigentlich Rechtsanwaltkanzlei.
Ja, ne? Aber ja. Es war ja auch in London, also es klingt ein bisschen nach London.
Ja.
Aber trotzdem war das so eine Agentur der Swinging 60s. Aber 67 hat er sich daraus zurückgezogen und ein paar Jahre später hat die Agentur sich umbenannt in den Namen Pentagram.
Ah,
und
den kennt man aber.
Ja, Pentagram, wie gesagt, heute Paula Scher, dort mhm. auch Partnerin. Aber Gill hat mal gesagt, dass er eigentlich ein reicher Mann geworden wäre, wenn er eben in der alten Agentur geblieben wäre und Pentagram diesen Wechsel mitgemacht hätte. Leider ist er für sich zu früh ausgestiegen. Aber trotzdem hat er so Sachen gehabt oder so Dinge erlebt, finde ich. Und das ist ja das Schöne an unserem Beruf. Das kann ich heute in meinem Alter sagen. Man erlebt einfach unheimlich tolle, viele Kleinigkeiten am Rande. Mhm. Der hat zum Beispiel mal mit dem Schlagzeuger Charlie Watts gejammt.
Okay.
Und hat ihm geraten und ihn fast gedrängt, Teil der Rolling Stones zu werden. Da war nämlich Charlie Watts noch gar nicht bei den Stones.
Ach so.
Die kannten sich vorher schon, haben so rumgejammt und hat gesagt, hier, guck mal, die Stones.
Hat er gefragt, wer hat
doch Schlagzeuger da?
Rolling Stones. Geh da mal hin, hör dir die mal an.
Genau.
Ach so, okay.
Und das habe ich mal irgendwo in einem Interview mit ihm mitgekriegt und fand das eigentlich so eine, sind so schöne kleine Geschichten, die ich dann an solchen Menschen auch mag. Ne? Die mir dann auch, und da sind wir wieder beim Thema Storytelling, deshalb bleiben einem solche Leute auch in Erinnerung. Oder
naja, die roten Linien oder die Verbindungen werden natürlich in der Rückbetrachtung auch erstmal offensichtlicher.
Ja.
Liegt ja in der Natur der Sache.
Deshalb kann man Name-Dropping besser machen, wenn man älter ist.
Ja, oder beziehungsweise die Geschichte zu den Drops, also die Linie zwischen den Drops einfach irgendwie ziehen und wer weiß, was unsere Zuhörenden in 20, 30 Jahren für eigene Linien ziehen können aus dem, was sie da
aber
für
hier,
sich erleben.
Okay. Aber hier nochmal der Aufruf, sage ich mal, wenn ihr irgendwo Designer entdeckt, sagt einfach nicht nur cool, legt das für euch ab, weil ihr irgendwann mal glaubt, ihr könnt davon was abgucken, sondern guckt euch die an, wie die denken, was die tun, was ihr daraus ziehen könnt. So wie ich eben da für mich gelernt habe, ich muss mich gar nicht selbst verwirklichen. Mhm. Vielleicht kann man nochmal so einen Schritt weitergehen. Ja. Wenn man kann ja nicht nur über die Alten reden, man kann vielleicht auch über
genau, das wäre meine nämlich nächste Frage gewesen, weil mit Blick auf die Uhr, man sitzt immer am Anfang da und denkt sich so, wie kriegen wir die Folge? Genau,
wie kriegen wir das voll?
Und dann sitzen wir hier vor der weißen, schallschluckenden Wand und dann läuft es auf einmal. Okay.
Aber vielleicht kann man auch jetzt, man muss ja auch nicht über jeden so lange reden oder man muss auch nicht über jeden so in die Tiefe gehen oder so. Es geht ja erstmal nur um die Leute zu animieren, sich mit den Leuten zu beschäftigen. Ja. Ich würde gerne noch einen nennen, David Shrigley.
Bitte.
Generation 68 geboren, lebt in Glasgow, ist Illustrator und was mich an dem eigentlich so ein bisschen fasziniert, der hat so einen Stil, das wirkt so ein bisschen, wie soll ich das sagen, fast wie Stümperei, was der macht. Also man guckt da drauf und denkt sich, oh, das kann ich jetzt aber auch. Ich bin jetzt nicht der Illustrator, aber das kann ich. Okay. Aber der macht das so dermaßen gut, dass es eben, glaube ich, wahnsinnig schwer ist, das auch zu kopieren. Picasso hat mal gesagt, es war nicht schwer zu lernen, zu malen, aber es hat sehr lange gedauert, um wieder zu malen wie ein Kind oder irgend sowas.
In
diese Richtung hat er gesagt.
Ja.
Und David Shrigley gehört zu den Illustratoren, die so ein bisschen auch an Art Brü erinnern, finde ich. Und es wirkt immer wie so eine begrenzte Technik, aber ich finde die Sachen unheimlich schön und mich packen die halt an, also mich erreichen die Sachen.
Ne? Okay, cool. Nächster.
Ja, einen, den ich natürlich immer nenne, ist Milton Glaser.
New York fällt mir dazu ein, ja.
Ja, weil auch da jeder, der die Touristen im Regen kennt, wir waren in New York, war die erste Reise, die wir damals noch mit den Touristen gemacht
Touristen
haben.
Touristen im Regen ist ein Projekt an der MSD, wo du zusammen mit einem Illustratoren-Professor,
nämlich Felix Scheinberger.
Ach so, richtig, genau. Zusammen verreist mit gemischten Gruppe aus Illustratorinnen und Illustratoren, sowie Studierenden aus dem Kommunikationsdesign.
Und
ihr lernt voneinander.
Genau, einer des anderen Sprache versteht.
Okay, und da wart ihr?
Wir waren bei Milton Glaser. Damals hochbetagt mit 85 hat er uns eine Stunde Audienz gewährt.
Weil er sich an deinen Namen erinnert hat?
Name-Dropping. Ja, er tat wenigstens so, als hätte er sich an mich erinnert. Aber was ich schön fand, ich habe einen großen Fehler gemacht. Er hat nämlich tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ich glaube in den 70ern, die Pushpins Studios eröffnet, unter anderem mit Seymour Quast. Fast ein Namensvetter von mir. Pushpin ist ein illustrativer Stil, also von daher war das wirklich eine ganz gute Gegenbewegung, die aus Amerika rüberkam und ganz handwerklich sehr interessant war. Und ich habe ihn darauf, dummerweise hat er eben keinen Vortrag gehalten, er hat gefragt, habt ihr Fragen an uns? Und dann habe ich ihn leider auf Seymour Quast angesprochen und auf das Ende der Pushpin Studios.
Mhm.
Und daraufhin hat er mich sehr böse angeguckt. Und hat eben auch, so wie ich gerade, nicht auf die Frage geantwortet, sondern hat seine Antwort gegeben auf eine Frage, die nicht gestellt wurde. Hat angefangen darüber zu reden, wie er eigentlich mit Menschen redet, zum Beispiel mit Kunden, wenn man so in so ein Kundengespräch geht, da geht man nämlich rein und dann hat er so von einem Studierenden auf den anderen gezeigt und hat immer gesagt, dann geht man in so ein Gespräch und sagt, I like you und dann zeigt er auf mich, I don't like you. Und dementsprechend habe ich gemerkt, falsche Frage, falscher Ort. Aber war trotzdem ein schönes Erlebnis, Milton Glaser. Aber wieso ich Milton Glaser überhaupt erwähne?
Nicht nur wegen des I Love New York-Dings.
Logos und wegen des berühmten Bob Dylan-Plakats unter anderem, darauf vielleicht reduzieren möchte. Mhm. Sondern weil ich vor einiger Zeit auf einen jungen Designer gestoßen bin aus Indiana, Aaron Lowell Denton, der tatsächlich, wo ich überrascht war, dass der ein Designer ist einer sehr jungen Generation, weil ich eigentlich das Gefühl gehabt hätte, das sind Arbeiten aus den 70er Jahren, die rund um Pushpin entstanden hätten sein können. Aber der sich auch sehr, sehr bewusst auf Milton Glaser bezieht und heute auch angefangen hat, Plakate zu machen, die eigentlich für seine eigene Band waren.
Mhm.
Und wo andere Bands aufmerksam wurden und tatsächlich angefangen hat eben auch für andere Bands. Und daraus entstanden ist, wie ich finde, eine sehr, sehr wunderbare Arbeit. Kann man sich also ansehen.
Okay. Gibt es noch Frauen? Junge, dynamische Frauen, die durchstarten?
Ja, das sind jetzt aber Sachen, wo ich sagen muss, ich versuche immer so persönliche Erlebnisse
auch
damit zu verknüpfen, weil ich die kennengelernt habe. Aber es gibt ein paar, die nimmt man wahr und findet die erstmal interessant.
Das meine ich,
noch gar nicht so viel über die weiß. Und Caterina Bianchini. ist mir da in den letzten Monaten so ein bisschen aufgefallen.
Durch?
Die ist so ein bisschen auf einer Mission, so würde ich es vielleicht sagen.
Ah, okay. Die sich wie äußert?
Eigentlich will sie Menschen dazu bringen, mehr darüber nachzudenken oder wie sie Design wahrnehmen oder wie sie es schätzen könnten, auch damit zu interagieren. Und sie hofft mit ihrer Arbeit, Menschen auch vor einer Herausforderung zu stellen. Also die ist schon...
Das ist schon eine Zumutung.
Zumutung würde ich es gar nicht nennen.
Visuell meine ich.
Nee, auch keine Zumutung. Zumutung wäre zu viel.
Okay.
Das wäre ein bisschen viel. Aber sie hat immerhin Firmen überzeugt wie Red Bull, Nike, Adidas Woman, Diesel, Levi's, für die arbeitet in ihren jungen Jahren. Mhm. Lebt in London mit ihrem Studio. Kann man sich mal anschauen.
Okay.
Also das sind schon einzigartige Layouts, würde ich sagen. Es sind viele illustrative Elemente drin. Extrem mutige Farben, muss ich sagen.
Mhm.
Und auch die Typografie ist oftmals ein bisschen schrullig. Mir fehlen immer so ein bisschen die Vokabeln, aber ich finde es halt interessant. Ich finde mich langweilen halt die Dinge, die ich bei Instagram sehe, wo die sich alle nur gegenseitig kopieren. Und deshalb ist man mal froh, jemanden zu sehen, wo man das Gefühl hat, boah, das ist jetzt vielleicht ein bisschen frischer.
Okay, dann zählt wahrscheinlich der Name Katie Morrows auch nicht zu denen, die man auf Instagram repliziert sieht, sondern?
Nee, ist auch relativ, ist vielleicht mein Hang zum Kitsch manchmal.
Mhm.
Das ist sehr verspielt, handgezeichnete Schriften, handgezeichnete Flyer, arbeitet aber auch für Nike zum Beispiel, für die Spice Girls unter anderem. Oder hat gearbeitet für die Spice Girls.
Wollte ich gerade sagen, die gibt es ja offiziell ja nicht mehr.
Auch
ja?
So eine von den Designerinnen, die so ein bisschen aus der Londoner Musikszene herausgewachsen ist. Ähnlich übrigens wie Neville Bodie, den ich vorhin schon mal genannt habe. Für die, die es auch nicht wissen, Artdirektor des Magazins The Face in den 80er Jahren, das große europäische Stadt-, Kultur-, Jugendmagazin.
Lifestyle
auf jeden Fall. Und Kate Morrows oder Katie Morrows entstammt eben auch so ein bisschen diesem Gefühl von Vinyl, Musik, handwerklich. Deswegen finde ich die ganz spannend. Vielleicht aber mal, um einen jungen deutschen Designer zu nennen.
Ach was?
Ja, in Augsburg studiert Gabriel Holzner.
Gabriel Holzner.
Er arbeitet für Google, Nike, Adidas, Red Bull. Sind immer wieder die gleichen Namen, fällt mir gerade auf.
Naja, aber Red Bull, also jetzt, weil der jetzt öfter auch gefallen ist, Red Bull ist ja schon immer eigentlich eine Medienmarke. Und dass die das Handwerk des lauten Schreiens von Botschaften ihrer DNA haben.
Man könnte ja fast vermuten, dass solche Unternehmen die Medici des 21. Jahrhunderts sind. Weil die Medici ja eigentlich in Florenz alles gefördert haben,
okay,
was es
an junger
Kunst gegeben hat.
Ja.
Vielleicht sind ja heute Google, Adidas, Red Bull die Medici diejenigen, weil die eben so junge Designer eben auch suchen, fördern, beauftragen, whatever. Finde ich nur mal so
eine, erstmal so eine
Beside-Gedanke.
Kühne These. Können wir ja irgendwann nochmal wieder aufnehmen.
Ja.
Ping-Su, was war damit?
Illustratorin.
Aha.
Ist mir tatsächlich aufgefallen, weil sie wahnsinnig viel macht für die New York Times, fürs New York Times Magazine. Und das sind, sag ich mal, Illustrationen, die dann, ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen, die einen doch auch wieder irgendwie zeitgemäßer abholen als vieles, was man im Editorial-Bereich so sieht im Augenblick. Es ist viel Mainstream unter wenig. Ich habe sowieso das Gefühl, da manchmal passiert da gar nicht so viel Neues. Aber die hat mich tatsächlich dann so ein bisschen ergriffen, weil ich dachte, wow, das ist eine Farb- und Form- und eine figürliche Behandlung, die für mich dann doch mal neu ist. Und da kann man vielleicht auch noch eine junge Fotografin nennen.
Aha. Namens?
Elisaveta Porodina.
Ja.
Eine Russin.
Gut, dass du es jetzt so nennst, weil den Namen hatte ich mir ganz schräg aufgeschrieben.
Eine junge russische Fotografin, lebt in Paris. Und wenn man sich ihre Fotos anschaut, das ist auch so ein bisschen so eine Erholung, weil man bei manchen Bildern gar nicht das Gefühl hat, dass die fotografiert sind, sondern die sind wie Airbrush oder nehmen auch Bezüge wie zur Malerei oder zu Bildern, die man kennt von Laszlo Moholy-Nagy aus dem Bauhaus. Was du sicherlich weißt, Maler, Fotograf, Typograf. Der Laszlo
ja.
War Nachfolger von Johannes Itten am Bauhaus.
Ah,
Assistent von Walter Gropius.
Der Itten ist immer so lustig rumgerannt, angezogen,
genau.
Ne?
Genau.
Ja. Okay.
Genau. Also manche Bilder von ihr haben auch Bezüge zu Man Ray, auch Bauhaus, Lehrer, Regisseur, Objektkünstler, aber auch Fotograf. Hieß übrigens mit richtigen Namen, jetzt haue ich richtig Bildungsbürgertum raus, mit richtigen Namen Emanuel Radnitsky, hat sich aber umbenannt in Man Ray, weil er das einfacher fand.
Mhm. Hat ja Andy Warhol auch ähnlich gemacht.
Hat er, Warhola, genau.
Warhola, ne?
Da war der oben schon kleiner. Aber wenn man ihre Fotos sieht, wie gesagt, er hat so Fotogramme auch für sich damals viel gemacht, nannte die dann aber Rayografien, also waren tolle Sachen. Also die Fotos von ihr sind finde ich, sehr bemerkenswert und geben Mats so zwischendurch, ähnlich wie Ping Su für die Illustration, das ist, tut fast gut, da mal wieder sowas was zu sehen, wo man das Gefühl hat, boah, oh, frisch. Auch wenn man so Bezüge kriegt, wenn man selber so alt ist, dass man sagt, okay, erinnert mich jetzt vielleicht an Irving Penn, das Foto, aber trotzdem in einer Art und Weise, dass man das Gefühl hat, sie hat was Eigenes draus gemacht.
Okay.
Und das, finde ich, tut manchmal einfach gut. Aber jetzt höre ich auch auf, jetzt habe ich genug rumgestrunzt mit meinem Wissen.
Genau, jetzt könnte ich natürlich Irving Penn aufnehmen. Irving Penn, eigentlich der erste Fotokünstler, der es dann auch später in die Magazingestaltung, zumindest für die Coverfotografie, geschafft hat, war eigentlich so der erste, die Frozen Foods Serie in den 80ern.
Geschafft hat, ist gut. Also.
Wieso?
Boah, wenn der es nicht geschafft hätte, dann würde ich an vielem zweifeln. Das war so sensationell für die Zeit.
Ja.
Man muss es ja immer im Kontext sehen, wann er das gemacht hat.
Richtig. Ja.
Und welche Perspektiven und wie er Menschen gesehen hat und wie er Menschen dann gefunden hat in den Bildern. Wahnsinn.
Jetzt fällt mir auch noch wieder Bruce Weber ein, in den 80ern als Fotograf, aber auch nur, das wird jetzt so ein Synapsengehopse bei mir gerade, fängt das an, aber sicherlich aus heutiger Sicht streitbar im Sinne von, das immer wieder, da könnte man fast schon Rammstein,
um Gottes Willen.
Na, so ein bisschen, aber schon, doch, oder was jetzt in Deutschland mit Til Schweiger, also wie Kreativität und wie Macht in der Kreativbranche ausgelebt wird, zu was es führt und so weiter. Aber dennoch als reine Fotografien Bruce Weber zu der Zeit, der eben, und das war mein Synapsensprung, die Beziehung zur Musik und zu eben anderen Fächern und zu anderen Disziplinen, also diese Verknüpfung und auch vielleicht Inspiration zu suchen, der selber auch Boxer, eine hohe Affinität zum Boxsport hatte und daraus natürlich eine Körperlichkeit oder schon per se auf Körperlichkeit geachtet hat, die dann wieder in den Bildern ihren Ursprung fand. Also vielleicht so als, jetzt kommt wieder dieses Pädagogische, aber so als Hinweis für junge Gestalterinnen und Gestalter, diese Verknüpfung zu suchen. Was können andere, was macht andere aus? Was kann ich? Welche Linien sind da vielleicht, die uns verbinden? Und was kann ich daraus Neues schaffen?
Ja, wer nimmt was wie wahr? Also über Wahrnehmung kann man da viel machen. Und da meine ich gar nicht mal die Wahrnehmungstheorie, die ist mir dann manchmal auch zu abstrakt. Sondern es geht ja darum, wie sehe ich die Welt? Und wenn wir schon bei der Fotografie sind, ist Bruce Weber natürlich einer, der sehr kommunikativ werblich unterwegs war in dieser Zeit, in der das eben auch gelebt wurde, wie er das gesehen hat. Für mich waren so Fotografen wie zum Beispiel Ralph Gibson oder André Gelbke Fotografen mit der sogenannten subjektiven Fotografie, die gar nicht diesen werblichen Blick hatten, aber tatsächlich eine Wahrnehmung von der Welt gezeigt haben, die mich damals sehr angesprochen hat, weil das sehr detailliert war. Also wenn wir von der Schule des Sehens sprechen, war das für mich eigentlich immer so der Anlass, mehr aufs Detail in allen Dingen zu achten, ne? Weil die in Alltagssituationen Bilder gefunden haben. Das fand ich spektakulär für mich, Anfang der 80er Jahre.
Was mich, und dann will ich zumindest von meiner Seite auch schließen, du hast ja einen Großteil der Namen hier gedroppt. Das war ja auch Sinn und Zweck der heutigen Sitzung.
Ich fühle mich eigentlich ganz gut jetzt in diesem Halbkreis, in dem ich stehe.
Ja, genau. Also wir sind ja noch immer in der Cheerleader, in dieser Metapher. Aber trotzdem fällt mir abschließend, wir reden zwar über Design, aber wir haben festgestellt, Kunst ist eine große Inspiration oder befruchtet sich gegenseitig. Und du wirst jetzt vielleicht die Augen rollen, Olafur Eliasson.
Nur innerlich.
Okay, nur innerlich. Der ist mir jetzt wieder aufgefallen. Achtung, jetzt Location Dropping auf der Art Basel.
Natürlich.
Auf der jüngst zu Ende gegangenen. Auch wieder an vielen Orten zu finden, der auf eine sehr poetisch, spielerische Art und Weise Sehgewohnheiten herausfordert. Nicht provozierend, sondern indem er ganz profane Lichtspiel mit Lichtbrechung in so verschiebt, dass wir auf einmal hingucken und auf einmal gar nicht sehen, dass es einfach am Ende nur eine Kerze hinter einem Vorhang ist, die durch eine Linse gespiegelt, auf den Kopf gedreht, irgendein Bild erzeugt oder so. Oder der auch, was mich extrem beeindruckt hat, in Louisiana, in einem der schönsten Museen der Welt, das halbe Museum mit Geröll zugeschüttet hat, also Räume von zum Teil Deckenhöhen von 10 Metern und einen Bach dadurch gelegt hat.
Ja. Aber das ist ja genau das, ich meine, ich roll gar nicht mit den Augen, wenn du solche Namen nennst, überhaupt nicht, im Gegenteil, weil ich glaube, dass man davon profitieren kann als junger Designer. Also genauso wie ich eben von Bildern profitiert habe, von André Gelbke oder Ralph Gibson, die ja nicht im professionellen Produkt, kommerziellen Bereich fotografiert haben, sondern auf der Grenze waren zur Kunst. Ich glaube, es ist die Schule des Sehens und wo immer man sich schulen lässt. Und da kann so ein Workshop in der Kunst ganz gut tun. Mhm. Man muss jetzt nicht immer nur so Design schulen oder sowas. Aber
vielleicht können
die
wir
Schule des Sehens, aber das ist ja das, was uns immer noch unterscheidet. Ich habe heute wieder was gelesen über die Ausbildung des Designs und so weiter. Ich glaube, es ist einfach verdammt wichtig, Designschulen weiterzuentwickeln und daran zu arbeiten, die zu Sehschulen zu machen. Weil die Tutorials alleine auf YouTube bringen uns ja nicht weiter.
Vielleicht können wir aber abschließend auch noch mal ein paar andere externe Stimmen zu Wort kommen lassen.
Ich merke gerade, ich hätte ein anderes Thema jetzt aufgemacht.
Ich gucke mal auf die Uhr.
Ja,
ich will jetzt die Minutenzeit nicht nennen, aber wir müssen ja auch noch schneiden. Aber dennoch wollen wir noch ein paar Namen zu Wort kommen lassen, die vielleicht auch noch abschließend Inspiration geben, auf welche Namen, auf welche Persönlichkeiten man seinen Fokus noch einfach lenken kann.
Ja, genau. Wir haben dann doch nochmal rumgefragt, weil wir uns ja nicht auf unsere eigene Erfahrung verlassen wollten oder auf unsere eigene Sehschule.
Stimmt. Nochmal das Netzwerk angezapft.
Genau.
Okay, wen haben wir denn da?
Ich habe noch Glück gehabt. Franzis Uckermann habe ich noch erreicht, die mittlerweile auch Kreativdirektorin bei Boda ist, war lange Jahre auch Artdirektorin beim Stern. Und
okay.
Wen hat sie uns noch genannt?
Hallo und vielen Dank für die Einladung in diesen Podcast. Mein Name ist Frances Uckermann, ich bin Kreativdirektorin des Magazins Focus. Als Editorial Designerin habe ich zahlreiche Magazine entwickelt, Bücher gestaltet und war als Kreativdirektorin des Stern zuständig für den visuellen Auftritt der Marke. 2020 habe ich dann das Redesign des Spiegel verantwortet, bevor ich daraufhin dann 2,5 Jahre lang das Designzentrum der Stadt Hamburg leitete. Welche Gestalterinnen sollte man kennen? Es gibt zu viele gute und hervorragende, die Liste ist natürlich endlos. Aber eine Designerin, die auf jeden Fall auf alle Listen dieser Art gehört, ist Gail Bickler aus den USA. Gail ist die Designdirektorin des New York Times Magazine. Das ist die wöchentliche Sonntagsbeilage der Tageszeitung mit einer Auflage von 2,5 Millionen Exemplaren und einer begleitenden Online-Ausgabe. Sie leitet dort das super talentierte Design-Team, bestehend aus Bildredaktionen, Infografik und Artdirektoren, das für seine gestalterischen Höchstleistungen in Print und digital schon vielfach ausgezeichnet wurde. Das macht sie mit einer perfekten Mischung aus gestalterischer Strenge und mutigen, oft überraschenden Designideen. Und ich finde, es gelingt ihr ganz hervorragend, so die breite Vielfalt der anspruchsvollen Themen des Magazins zu visualisieren. Die von ihr gestalteten Cover kann man nur unzureichend beschreiben. Sie sind visuell derart auf den Punkt, dass sie, wie es sich für gute Cover gehört, auf einen Blick mehr sagen als 1000 Worte. Madonna, die ganz klein durch einen Riss eines Riesenfotos von ihr lugt, das Abbild einer Ikone. Oder eine Collage aus asiatischen Gesichtern, The Puzzle of Asian American Identity. Oder Donald Trump als aufgeblasener, infantiler Kinderluftballon. Gails Arbeit setzt immer das Inhaltliche an die erste Stelle, das finde ich so toll. Also die Gestaltung, die dient stets dem Journalismus und doch strahlen die von ihr verantworteten Magazine eine absolute künstlerische Freiheit aus und nutzen die große Vielfalt der gestalterischen Techniken. Seit ich sie vor ein paar Jahren persönlich kennenlernen und interviewen durfte, kann ich sagen, dass sie nicht nur eine der weltbesten Editorial-Designerinnen ist, sondern auch eine wahnsinnig bescheidene, nette und schlaue Kollegin, die ihre Themen wirklich durchdringt und sie in vielfältiger, oft überraschender und immer wieder auf angenehm verspielte Weise zugänglich macht. Also, schaut euch unbedingt ihre Arbeiten an. Sie sind Inspiration pur und der beste Beleg für die Kraft und die Zukunft des Editorial Designs. Viel Spaß dabei.
So, und wir wollten noch einen Namen von jemanden oder wir wollten noch eine Person bitten, die vielleicht nicht, ja, nicht eins zu eins, sag ich mal, mit dem Design immer zu tun hat, aber die durchaus, sag ich mal, Teil der kulturellen Wertschöpfung in Deutschland ist. Mhm. Niklas van Lipzig von den Dudes haben wir noch gefragt.
Ja, richtig. Hat im Kern gar nichts mit Design zu tun, aber wir hören mal.
Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Niklas van Lipzig. Ich bin Podcaster und Entertainer aus Köln. Und in diesem Jahr machen ich und mein Podcast-Kollege David Martin zusammen wieder eine Aktion für Viva Con Aqua. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für saubere Trinkwasserprojekte in Uganda und in der ganzen Welt einsetzt. Und für das nächste Projekt, was wir machen, wird es einen Kunstprint geben. Und diesen Kunstprint wird ein Künstler designen, den wir uns aussuchen durften. Und wir haben uns an dieser Stelle einen Künstler-Designer ausgesucht, dessen Arbeit ich vor allen Dingen sehr, sehr schätze. Das ist Yiyi Weller, Y-E-Y-E Weller. Ich liebe die Arbeiten von dem, denn die sind, naja, es ist auf jeden Fall sehr cartoonig, aber von einer Art Cartoon, wie sie ganz früher, also in der frühesten Zeit der Cartoons angewandt wurde, also in der vereinfachtesten Form. Und sieht so ein bisschen aus wie ein Kindercartoon. Auf der anderen Seite sind die Designs sehr, sehr trippy und eigentlich gar nicht thematisch so auf Kinder gemünzt. So sind die Wordings immer so eine Wort-Bild-Schere, würde ich sagen. Das bedeutet, es gibt ein Design mit zwei lustig, nett, freundlich aussehenden Früchten, die irgendwie durch irgendeine lustige Welt spazieren und drüber steht Everybody Sucks. Und das ist auf eine Art so charmant und schön umgesetzt, dass ich die Sachen sehr, sehr mag. Was noch besonders ist, ist die Farbgebung. Der arbeitet in seinen Cartoons ausschließlich mit vollflächigen Farben. Das heißt, es ist von der CI sehr gehüllt in Pink, Blau, Gelb, alles aber so leicht pastellig. Und ist immer ganz, ganz klar. Deshalb sieht es vor allen Dingen illustriert in Zeitschriften oder teilweise auch auf Häuserwänden, aber auch auf anderen Produkten, die der macht. Das heißt T-Shirts, teilweise designt der auch irgendwelche Bierdosen. Und das sieht alles einfach so geil und klar und clean aus mit ganz klaren Linien, wie man sie halt kennt, wenn man halt Sachen halt jetzt nicht mit einem Stift auf Papier malt, sondern bei Illustrator zum Beispiel klare Linien zieht. Und irgendwie auf mich hat das irgendwie so einen beruhigenden Effekt, dass ich dem total gerne auch bei Instagram folge, weil ich die Sachen einfach sehr mag. Und der erschafft halt irgendwie so trippy, verrückte Welten und denkt die Sachen auch weiter. Das heißt, die Sachen gibt es nachher nicht nur illustriert, sondern die werden dann nachher auch nochmal animiert, dass sie sich vielleicht bewegen, aber alles hält ganz klar seine Linie. Kann man schwer beschreiben, muss man sich anschauen. Yiyi Weller, absolute Empfehlung meinerseits. Toller Designer und Künstler. Und den streue ich mit in die Runde. Bitte, danke, liebe Grüße.
So, und ich glaube, das war es. Also,
ich könnte noch Stunden.
Ja, merke ich auch gerade. Das war wieder eine Folge, wo ich am Anfang das Gefühl hatte, ich spreche erstmal auf eine weiße Wand. Und ich fand's.
Ich bin heute ein bisschen blass, ne?
Ja, genau. Neben der Wand, neben dieser vielen Weiß wirken wir so ganz blass. Aber egal. In Erinnerung, wir wollten eigentlich Namen droppen, haben uns versucht, in die Reihe zu stellen mit vielen bekannten oder vielleicht für manchen auch unbekannten Namen und haben natürlich wieder mal einen subjektiven Blick auf Gestaltung und auf Gestalterinnen und auf Gestalter auf verschiedene Jahrzehnte geworfen. Wir hoffen, euch hat Spaß gemacht, uns auf jeden Fall, und wir sagen tschüss,
bis zum
nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, tatsächlich.
Okay, ist alles ja gleich klar. Schon. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.